SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Sabine Wachs. Guten Morgen. Das sind drei unserer Themen. Parteitag der Saar-FDP. Als Standard geplant gibt's nach dem D-Day-Papier wohl doch viel zu klären. Außerdem nächstes Pulverfass Syrien. Dschihadisten haben große Teile der Stadt Aleppo eingenommen. Und großer Traum fürs kleine Elversberg. Die SVE könnte heute den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Das Wetter bei uns im Saarland. Teils ist die Sonne schon da, teils muss sie sich noch durch den Nebel kämpfen. Aber dann wird es ein trockener und schöner Herbst bzw. eher Wintertag. Denn es bleibt verdammt frisch. Temperaturen zwischen 3 und höchstens 6 Grad. Es war als Routine-Parteitag geplant. Die Saar-FDP wählt heute in Illingen voraussichtlich ihre neue Generalsekretärin. Doch dann kam das D-Day-Papier und die Bundespolitik dürfte vor allem für die Basis das bestimmende Thema auf dem Landesparteitag werden. Janek Böffel berichtet.
Eigentlich war es als Standardparteitag geplant. Nachdem der bisherige Generalsekretär der Saar-FDP Mucker sein Amt im September niedergelegt hatte, aus persönlichen Gründen, stand die Nachfolge auch schnell fest. Die bisherige Beisitzerin im Landesvorstand Bierbrauer Hauptenthal bewirbt sich heute als Nachfolgerin. Die Wahl gilt als sicher. Ihre erste Aufgabe dann gleich der Bundestagswahlkampf in denkbar schwierigen Zeiten. Das Saarland traditionell ein schweres Pflaster für die Liberalen, aber angesichts der jüngsten Entwicklungen in Berlin wird es nicht leichter. Die Vorgänge rund um das sogenannte D-Day-Papier, also die mit Kriegsrhetorik schriftlich festgehaltenen Vorbereitungen für das Ampelaus, beschäftigen die Partei. Auch im Saarland ist viel Kritik. Nicht nur, aber vor allem am nun zurückgetretenen Generalsekretär der Bundespartei Gier Saray zu hören. Saarlandeschef Luxitsch hatte das Papier von der Wortwahl nicht diskutabel genannt, aber gleichzeitig betont, dass es normal sei, dass Parteien Szenarien planen.
In Teilen Homburgs ist das Trinkwasser aktuell mit Keimen verunreinigt. Wie die Stadtwerke mitteilten, wird der Grenzwert für koliforme Keime in der Homburger Innenstadt und auf dem Gelände der Uniklinik überschritten. Andere Stadtteile seien nicht betroffen. Die Stadtwerke rufen dazu auf, das Wasser vorsorglich 10 Minuten lang abzukochen, sofern es zum Trinken, Kochen oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken verwendet wird. Die Ursache der Verunreinigung steht noch nicht fest. Den Angaben zufolge werden derzeit umfangreiche Untersuchungen des Wassers durchgeführt. Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamischen Miliz Hisbollah im Libanon, sie ist brüchig, noch aber hält sie. Tausende Geflüchtete sind mittlerweile zurück in den Libanon gekommen. Dort treffen sie auf die Zerstörung, die der Krieg bisher angerichtet hat. Im Nachbarland Syrien aber tut sich gerade ein weiteres Pulverfass auf. Dort rücken Dschihadisten vor, haben Teile von Aleppo bereits eingenommen. Der schwelende Bürgerkrieg in Syrien droht sich auszuweiten. Anna Osius berichtet.
Nach Angaben von Aktivisten werden mittlerweile große Teile der Millionenstadt Aleppo von den islamistischen Aufständischen kontrolliert. Anwohner berichten von Gefechten und Explosionen. Tausende Menschen versuchen offenbar, in ländliche Gebiete oder andere Städte zu fliehen. Das gestaltet sich jedoch als schwierig, da die wichtigste Verbindungsstraße jetzt von Dschihadisten kontrolliert wird. Die syrischen Regierungstruppen sollen teilweise kampflos ihre Positionen geräumt haben, heißt es in Medienberichten. Offenbar zieht die Regierung von Präsident Assad ihre Streitkräfte jetzt im Osten der Stadt für einen Gegenschlag zusammen. Auch Assads Verbündeter Russland sicherte Unterstützung zu. Davor fürchten sich viele Anwohner. Sie erinnern sich noch gut an die heftige Schlacht um Aleppo im syrischen Bürgerkrieg, als 2016 russische Kampfjets die Stadt pausenlos aus der Luft bombardierten. Sollte Aleppo dauerhaft an die Aufständischen fallen, wäre das ein herber Schlag für den syrischen Präsidenten Assad, der seine Macht mithilfe russischer und iranischer Unterstützung in den vergangenen Jahren wieder festigen konnte.
Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen haben einen besseren Schutz vor moderner Sklaverei gefordert. UN-Generalsekretär Guterres sagte, Regierungen müssten die Strafverfolgung stärken und Täter vor Gericht bringen. Betroffen seien vor allem jene, die durch Armut, Diskriminierung und Konflikte verwundbar geworden sind. Unter ihnen seien viele Kinder und Frauen. Sie seien von Menschenhandel, Zwangsarbeit, sexueller Ausbeutung und Zwangsheirat betroffen. Nach Schätzungen der australischen Organisation Walk Free leben knapp 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei. Im Verhältnis zur Bevölkerung treten die meisten Fälle in Nordkorea, Eritrea und Mauretanien auf. Jedes Jahr nehmen sich mehr als 10.000 Menschen in Deutschland das Leben. Zu viel, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach und hat schon im Mai die erste nationale Suizidpräventionsstrategie vorgestellt. Jetzt soll sie in Gesetz gegossen werden. Da SPD und Grüne aber im Bundestag keine Mehrheit mehr haben, ist Lauterbach mit seinem Gesetzentwurf zur Suizidhilfe auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Katja Strippel berichtet.
Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland verweist Lauterbach darauf, dass sich jedes Jahr 10.000 Menschen das Leben nehmen. Er sagt, die Regierung tue zu wenig, um das zu verhindern. Sein Gesetzentwurf, aus dem das Redaktionsnetzwerk zitiert, sieht die Einrichtung einer nationalen Koordinierungsstelle vor. Da sollen Beratungsangebote entwickelt werden und es geht um eine Vernetzung der vorhandenen Strukturen. Außerdem will der Gesundheitsminister eine kostenfreie nationale Rufnummer für Menschen einrichten, die sich in Krisensituationen befinden und verzweifelt sind. Die 113. In dem Entwurf heißt es, dass Suizide und Suizidversuche oft vermeidbar wären, wenn die Menschen frühzeitig Hilfe bekommen würden. Lauterbach zeigte sich zuversichtlich, dass der Gesetzentwurf eine Mehrheit im Bundestag findet. Wörtlich sagte er, das Thema steht außerhalb von Parteipolitik. Es ist zu wichtig, um verschoben zu werden.
In Deutschland haben Bewohner von Alten- und Pflegeheimen vielfach keinen Zugang zum Internet. Das kritisiert die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Die Menschen seien oft bettlägerig oder in der Mobilität eingeschränkt, hätten aber ein Recht darauf, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Nach einer Untersuchung des Vergleichsportals Verivox gibt es in 4 Bundesländern keine gesetzlichen Vorschriften für Internetanschlüsse in Alten- und Pflegeheimen, wie die Welt am Sonntag berichtet. Mit Bayern und Baden-Württemberg gehören demnach 2 der bevölkerungsreichsten Bundesländer dazu, außerdem noch Thüringen und das Saarland. In einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Rußhütte hat es in der Nacht gebrannt. Nach Polizeiangaben hatte es in einer Wohnung im 2. Stock eine starke Rauchentwicklung gegeben. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Schwelbrand rasch löschen, die Wohnung wurde komplett zerstört, die nicht anwesenden Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Die Bewohner des 1. Stockwerks blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Arbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist noch unklar. In Georgiens Hauptstadt Tiflis sind am Abend und in der Nacht wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestieren gegen die Regierung, zeigen ihre Wut darüber, dass die georgische Regierung den EU-Beitrittsgesprächen eine Absage erteilt hat. Georgiens pro-europäische Präsidentin spricht von einem Putsch, bezichtigt den Premierminister, dem eigenen Volk den Krieg erklärt zu haben. Aus Tiflis berichtet Björn Blaschke.
Sicherheitskräfte räumten nach Mitternacht die Umgebung des georgischen Parlaments, vertrieben mit Pfefferspray und Wasserwerfern Demonstrierende. Die ihrerseits hatten versucht, in das Parlament einzudringen, warfen Feuerwerkskörper auf die Polizei, setzten Müllcontainer in Brand. Den 2. Abend in Folge demonstrierten Tausende, vielleicht Zehntausende gegen den vom Regierungschef verkündeten Stopp von EU-Beitrittsverhandlungen bis 2028. Danach könne es weitergehen. Die Regierungspartei muss sich offiziell zur EU bekennen, weil die EU-Mitgliedschaft ein in der Verfassung festgeschriebenes Staatsziel ist. Aber die Regierungspartei führte in den zurückliegenden Monaten auch eine Reihe Gesetze ein, die sehr an Regeln aus Moskau erinnern und deshalb auf Kritik in der EU stießen. Und auch in Teilen der georgischen Bevölkerung. Viele fürchten, dass durch die Abkehr von Europa Russland wieder mehr Einfluss in Georgien bekommt.
Kanada prüft derzeit Zölle auf bestimmte US-Produkte. Aus Regierungskreisen heißt es, an einer Auswahl werde bereits gearbeitet. Dies gilt als Reaktion auf die Drohungen des designierten US-Präsidenten Trump, kanadische Produkte mit einem Zollsatz von 25% zu belegen. Im vergangenen Jahr gingen mehr als 3/4 der kanadischen Exporte in die USA. Die Arbeitsplätze von rund 2 Millionen Kanadiern hängen an der Exportwirtschaft. Der 1. FC Kaiserslautern hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Platz 2 verbessert. Die Pfälzer gewannen gestern Abend bei Schalke 04 mit 3:0. Um 13 Uhr spielt die SV Elversberg, ein Spiel, das mit großen Hoffnungen verbunden ist. Elversberg in der 1. Liga, der Traum könnte in greifbare Nähe rücken, wenn die SVE so weitermacht, wie sie bisher spielt. Heute Mittag geht es im eigenen Stadion gegen den Tabellenführer Paderborn. Mit einem Sieg zumindest könnte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen über Nacht selbst auf Platz 1 springen. Aus der SR-Sportredaktion berichtet Matthew Genet Schön.
Bis gestern hieß das Duell Paderborn gegen Elversberg noch Erster gegen Dritter. Nach dem Sieg des 1. FC Kaiserslautern gestern Abend gegen Schalke steht die SVE jetzt vorerst auf Rang 4 der zweiten Fußball-Bundesliga. Trotzdem wird das Duell mit Ex-FCS-Trainer Lukas Kwasniok und dem SC Paderborn heute Nachmittag ein echtes Topspiel. Immerhin treffen zwei der laufstärksten Teams der Liga aufeinander, die beide gern attraktiven Offensivfußball spielen. Weder dem im Sommer stark verjüngten SCP noch der SV Elversberg hatte man vor der Saison einen Platz so weit vorn in der Tabelle zugetraut. Allerdings ist die Lage auch trügerisch. Mit einem Sieg könnte die SV Elversberg sogar den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Bei einer Niederlage und entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz aber könnte es auch direkt wieder bis auf Rang 9 runtergehen. Anpfiff im Stadion an der Kaiserlinde zwischen der SV Elversberg und dem SC Paderborn ist um 13 Uhr.